als mich jetzt da selber runterzuziehen, weil im Endeffekt möchte ich das Match gewinnen und da, das versuche ich, ja, während des Spiels, da die besten Wege zu finden. Und für mich ist es nicht dann einen Schläger zu schmeißen oder so oder halt rumzuschreien, sondern mich möglichst professionell auf den nächsten Punkt zu vorzubereiten.
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Daniel, schön, dass du da bist und dir heute Abend quasi hier in between deiner Matches beim Turnier Zeit nimmst für unser Interview. Herzlich willkommen bei Modern Sports.
Vielen Dank, Patrick, für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein und bin gespannt, was du heute hier vorbereitet hast, worüber wir sprechen.
Yes, ich würde mal vermuten, dass sich wahrscheinlich sehr viel um Tennis drehen wird heute, als kleiner Teaser vorab schon mal. Ansonsten, ich habe es gerade schon gesagt, du bist gerade in Glasgow beim Challenger-Turnier, hast, wenn ich es richtig gesehen habe, glaube ich, morgen sogar direkt das nächste Spiel?
Genau, morgen starte ich erst rein, deswegen, heute hätte auch schon die erste Runde sein können. Die Terminabstimmung war deswegen ein bisschen spontan, aber als dann der Plan rauskam, ich noch einen spielfreien Tag hatte, habe ich gesagt, okay, schreibe ich dir nochmal, dass wir das ja dann schnell durchziehen können.
Ja, cool. Lass uns gerne gleich mal da ansetzen und natürlich gerne auch später nochmal einen dicken Stück weit zurückwerfen, auch auf deinen Werdegang und da ein paar Learnings natürlich auch rausziehen. Aber ich finde das natürlich gerade einen richtig coolen Ansatz. So einen Abend vor einem Match oder einen Tag vor einem Match, Einstieg in so ein Turnier, wie gehst du das an?
Ich habe lustigerweise mehr Zeit als zu Hause an so einem Tag vorm Turnier. Das liegt zum einen daran, dass die Fahrtwege zum Training bzw. zum Wettkampfort deutlich kürzer sind. Der Trainingsumfang ein bisschen runter geht bei mir. Ich trainiere Tage vorm Wettkampf deutlich mehr als dann wirklich direkt davor. Und habe deswegen auf den ersten Blick ein bisschen mehr Freizeit. Ist aber so, dass ich heute Morgen meine letzte Trainingseinheit gemacht habe und mich dann passenderweise mental auf morgen vorbereitet habe, nochmal ein, zwei Übungen durchgegangen bin und dann auch taktisch mich vorbereitet habe, das heißt im Ruhemodus liegend auf dem Bett meinen Gegner angeschaut, seine letzten Spiele, bisschen mal durchgesäppt, dass ich auch da auf dem neuesten Stand bin und weiß, worauf ich zu achten habe. Genau.
Kannst du, willst du teilen, was die mentalen Übungen sind, die du machst?
Ja, selbstverständlich. Das sind, ich hatte also meine letzte Session mit meinem Mentalcoach hatte ich gestern. Und es war halt ein Videocall, den wir ein, zweimal je nach Bedarf und je nachdem, was für ein Wettkampf wann ansteht, haben. Und ja, es ging um entscheidende Momente in Matches und Gedankengänge, die sich dann abspielen. Und das fängt an mit einer Atemübung, mit einer Aufmerksamkeitsübung, um sich jetzt auf den Moment zu konzentrieren und dann visuelle Vorbereitung auf Situationen, die mich morgen erwarten werden und dann, wie ich auch damit umgehen möchte. Das würde es, glaube ich, so im Groben ganz gut beschreiben. Also da sitze ich eigentlich oder habe eine bequeme Position und gehe dann halt Situationen durch, die ich glaube, morgen für mich herausfordernd sein werden, die mich vielleicht in letzten Matches auch beschäftigt haben. Und die versuche ich dann ja, mir schon vorzustellen und um dann morgen auch Lösungen und Bilder zu haben, wie ich da dann durchschreiten werde, wie das Ganze aussehen wird und wie ich mir dann auch auf dem Platz helfen möchte mit bestimmten Atemtechniken oder Aufmerksamkeit. Sind dann keine Übungen mehr im Match, aber so kleine Marker, die man sich setzen kann, um vielleicht nicht nur alles über die Gedanken zu regulieren, sondern vielleicht halt auch über mechanische Sachen wie die Atmung beispielsweise. Genau.
Ja, cool. Wie lange arbeitest du da jetzt auch schon wirklich aktiv dran mit einem Mentaltrainer?
Ich habe das Ganze wieder aufgenommen seit 3 Monaten. Dazwischen lag eine sehr, sehr lange Pause, weil es ja auch so ein bisschen so ist, dass man jemanden finden muss, der irgendwie zu einem passt. Und ich finde, wenn man über mentale Sachen spricht und Wettkampfstress und Druck, muss man sich einer anderen Person auch immer öffnen. Und es ist sehr, sehr privat, auch wenn man spricht über Ängste und Herausforderungen und Fehler vielleicht auch, die man macht. Und da jemanden zu finden, das ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Deswegen ist es auch super, dass du so ein Online-Konzept ausgearbeitet hast, wo man vielleicht schneller und leichter einen Einstieg findet, weil es steht nicht jede Woche ein Mentaltrainer irgendwie an der Ecke und fragt, hey, könntest du dir vorstellen, mal mit mir zusammenzuarbeiten? Ich hatte in jungen Jahren das Glück, mit dem Moritz Anderten, dem Sportpsychologen, meine ersten Erfahrungen, Berührungspunkte mit Mentaltraining zu machen. Und wurde deswegen an das Thema schon sehr, sehr gut rangeführt, sage ich mal. Hat dann jetzt aber wirklich eine Zeit gedauert, bis irgendwie jemand zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war, sodass ich das Ganze wieder zum Glück intensiviert habe. Genau.
Dieser erste Kontakt, von dem du besprochen hast in jungen Jahren, war das damals einfach Teil deiner Ausbildungsjourney ein Stück weit auch, Vorbereitung in Richtung natürlich auch der Profikarriere, oder war es was du damals auch aktiv gesucht hast, schon in jungen Jahren?
Das war so, dass es ein Angebot über einen Tennisverband war, dass dort Kaderspieler quasi die mentale Betreuung, das Mentaltraining nutzen konnten. Da gab es irgendwie mal einen Termin, einmal die Woche oder so, und hatte man da eine Stunde. Das heißt, es war jetzt schon eher so, dass ich davon sehr profitiert habe, dass da so ein Schema aufgesetzt wurde und ich da mitmachen konnte.
Cool. Was glaubst du, wie wichtig es für dich war, schon wirklich in jungen Jahren da zumindest ein gutes Fundament zu haben oder vielleicht auch eine gewisse Toolbox, auf die du, sag ich mal, zurückgreifen konntest, auch wenn du dann vielleicht eine längere Pause gemacht hast?
Rückblickend natürlich sehr wichtig, weil ich einen guten Einstieg in dieses Thema bekommen habe und gemerkt habe, dass es Leute gibt, die sich damit extrem gut auskennen und dir wirklich helfen können, wenn es auch zwischenmenschlich passt und irgendwie auf einer harmonischen Art und Weise irgendwie eine Ebene ist, auf der man sich unterhält. Und deswegen war der erste Berührungspunkt, der ja meist auch sehr, sehr wichtig ist für einen neuen Bereich, in dem man entdeckt, so positiv, dass ich niemals gedacht habe, wie viele andere Athleten in der heutigen Zeit eigentlich auch noch, dass Mentaltraining grundsätzlich nichts für mich ist oder grundsätzlich nur für den einen oder den anderen, aber es im Endeffekt wahrscheinlich entweder A, noch gar nicht ausprobiert haben oder B, vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, wo man vielleicht aus einer neutralen Perspektive sagt, ja, okay, weiß ich nicht, ob ich das jetzt zählen würde als richtigen Versuch, aus welchem Grund auch immer. Aber deswegen hat mir das dort die Tür erstmal sehr, sehr weit aufgeschlagen für den Bereich, genau.
Right. Ja, wie du schon sagst, ich meine letztendlich natürlich, gerade auch in der Arbeit, wie auch in letztendlich anderen Arbeiten natürlich oder Bereichen, wo du mit einem Trainer zusammenarbeitest, spielt letztendlich natürlich die zwischenmenschliche Komponente auch eine riesengroße Rolle. Und wenn du vielleicht nicht das Glück hast, dass der erste zwischenmenschliche Kontakt sozusagen auf der Ebene wirklich passt und du sagst, hey, das macht Klick und funktioniert extrem gut, dann hast du natürlich potenziell nicht unbedingt, sag ich mal, den Antrieb zu sagen, okay, da will ich unbedingt weitermachen oder das war jetzt so positiv, dass ich das für den Rest meiner sportlichen Karriere wirklich integrieren will.
Ja, voll.
Wenn du mal so für dich zurückschaust, was war potenziell gesehen dein mental schwierigstes Spiel? Gibt es da eins, was dir in den Sinn kommt?
Es gab natürlich sehr, sehr viele, muss ich sagen. Es sind vor allem die Grand Slam Turniere, wo die Anspannung aufgrund der Bedeutung und des Prestiges und des enorm hohen Preisgelds inzwischen auch einfach exorbitant hoch ist. die Aufmerksamkeit, die mediale ist halt auch nochmal um ein Vielfaches höher. Deswegen denke ich, bei den Tennisspielern sind alle Partien bei Grand Slam Turnieren von einer besonderen Anspannung geprägt. Dann hatte ich dieses Jahr auch ein Match, wo ich kurzfristig für Alexander Zverev in einem Teamwettbewerb für Deutschland eingesprungen bin, was ja auch aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit von 30 Minuten dann auch eine besondere Herausforderung dargestellt hat. Und ich dann nicht nur für mich gespielt habe, wie die meiste Zeit auf der Tennistour, sondern da halt auch noch die Verantwortung eines Teams im Rücken hatte. Und deswegen würde ich sagen, dass besonders die Matches bei Grand Slam Turnieren das sind und jetzt auch bei dem Teamwettbewerb, wo ich kurzfristig für einen absoluten Weltstar eingesprungen bin und seinen Platz einnehmen musste, zeigen musste, dass ich das auch kann, sage ich mal, auf großer Bühne. Und ja, jetzt hatte ich auch meinen ersten Einzeleinsatz im Davis Cup vor 2 Wochen. Das war auch was Besonderes, wo ich schon gemerkt habe, dass die Anspannung höher ist als jetzt bei einem normalen Turnier, was ich Woche für Woche habe. Aber ich kann jetzt kein einzelnes Match wirklich rausnehmen. Es fühlt sich für mich also wenn die Anspannung hoch ist, fühlt es sich für mich immer sehr ähnlich an. Es gibt da nicht so eine Abstufung von 10 Matches und das eine war jetzt von der Anspannung ein bisschen höher als das andere. Das verschiebt sich ja auch während eines Matches, je nach Verlauf immer. Manchmal ist die Anspannung ja auch vor dem Match höher als im Match und manchmal wird sie im Match weniger, manchmal wird sie im Match mehr. Das ist ja immer so ein bisschen fließend und deswegen kann ich nur so grundsätzlich sagen, welche Matches eine höhere Anspannung, ein höheres Anspannungslevel haben als andere vielleicht.
Dieses eine Spiel, was du gerade angesprochen hast beim United Cup, was geht dir in dem Moment durch den Kopf? Du hast gerade schon gesagt, 30 Minuten Vorbereitung, du hast nicht damit gerechnet, plötzlich musst du aufs Feld anstatt der Nummer 2 der Welt. Was geht dir da in diesen 30 Minuten durch den Kopf?
Es ist halt eine Mischung aus irgendwo der Anspannung und der Versagensangst, die man hat, weil man halt erstmal nicht dieses Ranking hatte, um an diesem Spiel quasi teilzunehmen. Du bist halt ein Einwechselspieler gewesen, der vielleicht auch beim Fußball irgendwie aufgrund einer Verletzung in der 70. in einem super wichtigen Spiel auf einmal aufs Feld kommt und sein Debüt feiert. Und auf der anderen Seite die Frage, wie ich es schaffe, die Bestleistung, die heute möglich ist, wie ich es schaffe, die zu bringen. Und dieser innere Kampf oder dieses Pendel, was immer zwischen dem einen und anderen hin und her schwingt, das hat halt dafür gesorgt, dass sich vorm Match, beim Walk-on-Court und während des Matches und bei den Schlägen grundsätzlich ein paar mehr Gedanken abgespielt haben als sonst. Glücklicherweise habe ich diesen Moment auch schon mit meinem Mentaltrainer vorher besprochen, weil natürlich fährst du zu einem Turnier und wenn du dich darauf vorbereitest, möchtest du ja auch ein Szenario durchgehen, dass du zum Einsatz kommst, dass du in einem wichtigen Spiel zum Einsatz kommst. Und dann besprichst du natürlich Sachen, die dir vorher auf dem Herzen liegen, was deine Bedenken sind, was deine Gefühle sind und wie man dann halt Mittel und Wege findet, diese Gedanken und unterstützend zu nutzen, um seinen Körper auch in eine Verfassung zu bringen, um eine gute Leistung zu bringen. Und letztendlich habe ich ein super Match gespielt und war absolut stolz auch auf die Leistung, habe gegen einen, glaube Top 60 Spieler 3 Sätze gespielt, am Ende knapp verloren, aber es war eine Riesenerfahrung und ich habe wirklich nur Lob bekommen für die Leistung.
Ja, gut. Glaubst du, dass du dieselbe Leistung hättest abrufen können ohne diese mentale Vorbereitung? Ich weiß natürlich immer so ein bisschen hypothetisch, aber letztendlich war es ja schon so ein Stück weit fast ein, in Anführungsstrichen, glücklicher Zufall, wenn du sozusagen erst vor 3 Monaten wirklich wieder angefangen hast, da auch zu arbeiten, weil du jemanden kennengelernt hast, wo du wirklich diese zwischenmenschliche Connection auch hast und genau dann fällt dieses Match sozusagen da rein, ihr habt euch mental darauf vorbereitet und dann kommt der Moment, wo du das wirklich auch abrufen kannst. Was glaubst du, wie das ausgesehen hätte, wenn du diese Vorbereitung nicht gehabt hättest?
Ja, ist eine interessante Frage, aber was mir direkt in den Kopf gekommen ist, ist, dass ich glaube, dass es möglich gewesen wäre. Es wäre auch möglich gewesen, dass ich vielleicht noch besser performe. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre deutlich geringer gewesen. So würde ich es, glaube ich, ausdrücken. Also ich habe durch meine Vorbereitung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich absolut ready bin im Wettkampf. Und das ist keine Garantie. Es können immer Sachen passieren. Kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch kann Sachen aus dem Training, aus der Vorbereitung immer 1:1 umsetzen oder damit immer umgehen. Aber es ist, glaube ich, eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit. Und du gehst halt auch mit einem besseren, sicheren, erhabeneren Gefühl in den Wettkampf, wenn du weißt, okay, ich habe zumindest versucht, mein Bestes gegeben in der Vorbereitung. Und das stärkt dich natürlich auch. Und muss trotzdem, glaube ich, zum Glück ist jetzt noch nicht passiert, dass ich das nicht geschafft habe, solche Sachen umzusetzen, aber ich glaube, es wäre nur fair zu mir selbst, sich das auch einzugestehen, dass das auch passieren kann, dass man auch mit der besten, nicht nur trainingsmäßigen, sondern mentalen Vorbereitung mal ein Match oder einen Wettkampf in den Sand setzt. Aber dann geht es natürlich auch darum, die Lehren daraus zu ziehen, wieder aufzustehen und dann das nächste Mal versuchen, besser zu machen. Das gehört auch zum Sport. Und deswegen glaube ich einfach, dass ich die Chance für eine gute Leistung gut erhöhen konnte.
Jetzt sieht man beim Tennis ja immer wieder ganz unterschiedliche Charaktere auf dem Feld. Du hast Spieler, die gefühlt so die Ruhe selbst sind und komplett in sich gekehrt sind, gefühlt nie eine Emotion zeigen. Du hast Spieler, die in beide emotionale Richtungen irgendwie komplett eskalieren. Du hast Spieler, die sich zu sehr dann vielleicht auch in Frustration, Wut, Ärger verlieren und dann irgendwie auch da Schläger zerstören oder irgendwie andere Ausfälligkeiten haben. Wie sieht so diese mentale, emotionale Achterbahn in so einem Match dann bei dir aus?
Erstmal glaube ich, dass es auch eine Faszination von unserem Tennissport ist, dass es erstmal so nervenaufreibend ist und dann die verschiedenen Charaktere auch so herauskristallisiert, so wie jeder Mensch seine eigene Persönlichkeit und seinen Charakter im sozialen Leben hat. So geht das natürlich dann auch auf dem Platz weiter oder dreht sich in ein ganz anderes Extrem. Bei mir ist es aber so, dass so wie ich außerhalb vom Platz bin, wahrscheinlich eher ruhig und eher strukturiert, analytisch, manchmal vielleicht ein bisschen kalt auf den ersten Blick, aber so überträgt sich das auch ins Match. Ich war sehr, sehr früh in der Kindheit so ein Heißsporn, der auch gerne mal einen Schläger geworfen hat und sich aufgeregt hat, Bälle weggeschossen hat, und es wurde mir von meinem damaligen Trainer mit 12 schon nahegelegt, ziemliche Autoritätsperson, das nicht gerne gesehen wird. Und dann konnte ich es wirklich wie von einem auf den anderen Tag abstellen. Und seitdem ich 12 bin, habe ich nicht einmal mehr einen Schläger geworfen. Vielleicht 1-2 Mal aus Lust und einen Ball mal irgendwo hingeschossen. Aber ich bin wirklich niemand, der negative Emotionen auf dem Platz zeigt. Und ich muss mich eher ermutigen, auch positive Emotionen zu zeigen. Vor allen Dingen, wenn jetzt die Atmosphäre im Stadion oder auf dem Platz jetzt nicht so elektrisierend ist, dann fällt es mir jetzt nicht so leicht, richtig aus mir rauszugehen, das so ein bisschen zu künsteln. Aber ich bin wirklich so wirklich sehr straight auf dem Platz und zeige relativ wenig Emotionen und bekomme dafür für mein Auftreten sehr, sehr viel Lob, wenn mich Leute 1-2 Mal im Jahr spielen sehen. Wahnsinn, wie ruhig du bleiben kannst, so Hobbyspieler, sage ich jetzt mal, wie geht das? Und das liegt natürlich zum einen an meinem Charakter und ja, ich habe halt nicht so hohe Impulse, sage ich mal, im Match, oder kann die extrem gut kontrollieren, weil ich merke, wenn ich zu sehr ins Negative oder Positive gehe, mir das extrem viel Energie raubt. Und manchmal hilft es mir extrem, wenn ich sehr, sehr positiv bin und Emotionen nach Punktgewinn nach außen zeige, merke dann aber, dass das Match dann auch mehr Körner kostet, als wenn ich meine normale Linie solide runterspiele. Es gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also ich orientiere mich da vielleicht eher an einem Roger Federer oder jetzt auch Jannik Sinner, die das nicht unbedingt brauchen, da richtig aus sich rauszugehen und trotzdem Bestleistungen zu geben, weil da muss ich mich am wenigsten verstellen und deswegen ja, fahre ich damit, glaube ich, ganz gut.
Ja, ich glaube, letztendlich der beste Weg oder der nachhaltigste ist natürlich immer der, wo du einfach du selbst sein kannst. Natürlich vielleicht ein Stück weit angepasst. Klar, du hast gesagt, früher gab es vielleicht die Phase, wo du schon gerne mal den Schläger geworfen hast, aber dann so ein bisschen natürlich auch die Grenzen aufgezeigt bekommen hast, quasi von den Autoritäten, die damals in deinem Leben waren und dich dementsprechend ein Stück weit angepasst hast. Jetzt gibt es natürlich, auch wenn du das sozusagen vielleicht nicht nach außen so zeigst, ja trotzdem Momente, wo du wütend bist, frustriert bist. Also das heißt, so auch eine ziemlich breite Palette an Emotionen wahrscheinlich auch präsent ist. Wie kanalisierst du das dann für dich?
Ich habe manchmal im Match das Gefühl, es ist irgendwie unpassend, sich aufzuregen. Gar nicht so dahingehend, dass es sich nicht gehört oder dass kein gutes Verhalten ist, wenn man irgendwie auf dem Platz wie so ein Giftzwerg irgendwie rumläuft und nur rumschimpft. Ich mag das halt vom Auftreten erstmal nicht so gerne, deswegen widerspricht mir das so ein bisschen. Aber ich habe halt vor allen Dingen das Gefühl, dass es mich rausbringt. Und ich möchte ja unbedingt das Match gewinnen. Deswegen kann ich diesen Impuls des Negativen immer so ein bisschen damit unterdrücken, dass ich mich viel lieber auf den nächsten Punkt konzentriere und auch meine, wie ich gerade schon gesagt habe, meine Energie irgendwie spare. Dieser Wunsch, das Verlangen ist viel höher, als jetzt meinem Frust freien Lauf zu lassen und ja, anderen auch vielleicht zu zeigen, dass ich das eigentlich viel besser kann und eigentlich viel besser spielen würde. Ich weiß einfach, dass mir das Ruhige enorm hilft, weiter positiv zu bleiben und an mich zu glauben und mir selber ein gutes Gefühl zu geben, dass ich mein Bestes gebe, dass ich gut dastehe, dass ich immer noch im Spiel bin. Weil wenn ich mich jetzt aufrege und negative Emotionen zeige, das hat für mich, ich verknüpfe das so ein bisschen mit nicht abschenken oder aufgeben, aber auch so ein bisschen nicht sein Bestes geben. So, wenn ich einen Fehler mache, dann versuche ich, den so gut es geht irgendwie zu akzeptieren und dann geht's weiter. Das ist viel mehr meine Natur, als mich jetzt da selber runterzuziehen, weil im Endeffekt möchte ich das Match gewinnen und das versuche ich, ja, während des Spiels, da die besten Wege zu finden. Und für mich ist es nicht dann einen Schläger zu schmeißen oder so oder halt rumzuschreien, sondern mich möglichst professionell auf den nächsten Punkt vorzubereiten, das gibt mir einfach immer ein viel besseres Gefühl, wie es wirkt. Und wenn ich das Gefühl habe, ich wirke bei der Sache professionell gut dastehend, so, dann fühle ich mich auch direkt viel besser.
Ja, super, super wertvolle Perspektive. Und wie du schon sagst, ich meine, letztendlich, wenn wir wirklich mal darauf achten, wie viel Energie wir in diesen Momenten verbrauchen, wenn wir uns zu sehr in diese negativen Emotionen reinsteigern, egal ob es jetzt im Tennis ist, in irgendeiner anderen Sportart oder selbst auch nur im Alltag, dann merken wir halt, okay, auf der einen Seite, es zieht uns krass runter, auf der anderen Seite, es kostet unglaublich viel Energie, die ganze Zeit so diesen inneren Kampf aufrecht zu halten und da so voll reinzugehen. Und dann meistens, wenn wir irgendwann dann mal einen Ausweg finden, aus diesem Loch rauszukommen, merken wir erstmal, wie anstrengend das war und wie viel Energie wir da gelassen haben. Und wenn sowas natürlich mitten im Match passiert, dann kannst du natürlich deine Energie durchaus auch anderweitig besser benutzen in dem Moment.
Ja, voll. Also was ich teilweise bei auch absoluten Topspielern faszinierend dann auch finde, wie sie immer wieder lamentieren können, sich aufregen können, Diskussionen suchen oder auf Diskussionen, Fehlentscheidungen und so weiter eingehen, aber tatsächlich nicht in ihrer Leistung schlechter werden, sondern teilweise sogar besser. Und die das manchmal sogar brauchen, sich mit dem Publikum anzulegen oder so, wo ich einfach vom Typ her wäre, boah, nee, jetzt lass dich davon nicht rausbringen, bleib bei dir, weil ich habe das halt so verknüpft, dann spiele ich auch schlechter. Und das wird dann natürlich auch so sein. Also ich müsste jetzt auch dann daran arbeiten, quasi an dem Mindset, vielleicht spiele ich ja besser, wenn ich mit dem Schiedsrichter rede oder was auch immer, um das überhaupt zu ändern. Aber das ist jetzt kein Thema für mich. Aber ich finde es faszinierend, dass es halt auch Typen gibt, die absolute Weltklasse sind und ja, sich das leisten können, weil man dann nüchtern sagen muss danach, ja, spielt er aber danach den nächsten Punkt schlechter oder besser? Und klar, in einer optimalen Welt wird man vielleicht dann wahrscheinlich nicht diskutieren oder so, aber sie spielen faktisch nicht schlechter und ziehen sich über solche Sachen vielleicht eher sogar raus und erreichen nochmal ein neues Hoch. Und das finde ich auch faszinierend. Und deswegen, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt so viele unterschiedliche Typen und man muss halt seinen Weg finden. Meiner wäre es nicht. Ich glaube, da müsste ich viel an mir arbeiten, aber möchte ich auch in dem Bereich gar nicht.
Ja, verstehe ich. Wie viel ist auf dem Platz dann trotzdem so ein Stück weit auch so mentales Psychospielchen zwischen den Spielern? Also ich meine, du hast wahrscheinlich natürlich dann auch so innerhalb der Szene so ein Stück weit quasi einen Ruf einfach als jemand, der einfach super, super professionell, präsent, gelassen auf dem Platz ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch, wenn jetzt allein zum Beispiel mal irgendwie in die ATP-Serie reingehen, ein paar Leute, die einfach ein Stück weit irgendwie bekannt dafür sind, dass sie halt auch mental gerne mal sich provozieren lassen und dadurch vielleicht auch komplett das Spiel abgeben, sei es irgendwie jemand wie Tsitsipas oder Medvedev oder so, die irgendwie sehr, sehr anfällig sind für solche Spielchen. Wie sehr versuchen dann vielleicht auch manchmal deine Gegner, dich dann trotzdem aus deiner Ruhe rauszukitzeln, um eben dich genau von dem Spiel wegzubringen, was dich erfolgreich macht?
Ich glaube, das passiert im Tennis sehr viel unterbewusst und es gibt nur einige Charaktere, die vielleicht das wirklich dann suchen und wie ich auch gerade schon gesagt habe, dann da irgendwie sogar noch was rausziehen aus solchen Situationen und sich über äußere Faktoren irgendwie nochmal nach oben pushen können. Ansonsten finde ich, dass im Tennis, obwohl es so ein Rückschlagsport ist, wo jeder Ball, den du schlägst, quasi ja direkt auch den Gegner trifft. Das heißt, er merkt direkt dein Tempo, deine Durchschlagskraft, deinen Drall, quasi mit welcher ja Gewalt der Ball auf seine Seite kommt. Obwohl es halt kein Kontaktsport ist, hast du ja einen indirekten Kontakt irgendwie. Und natürlich wirkt sich auch deine Platzposition, deine Bewegung, weil du ständig im Blickfeld bist von deinem Gegner. Das passiert, glaube ich, sehr, sehr viel unterbewusst. Bewusst ist es so, dass, finde ich, relativ wenig passiert beim Tennis. Also ich weiß nicht, ob ich leider sagen kann, es gibt keinen Trash-Talk. Also wenn jetzt jemand beim Seitenwechsel auf einmal anfängt, Sprüche zu machen oder so, wie das vielleicht natürlich beim Fußball, NBA oder so, wo die ganze Zeit labern, gang und gäbe ist, das wäre sehr, sehr ungewöhnlich im Tennis. Ich weiß nicht, ob es noch ein bisschen Würze mit reinbringen würde in den Sport, aber es ist nicht so der Fall, dass man irgendwie ständig mit dem Gegner kommuniziert und vielleicht wie bei auf ja geringerem Level irgendwie mal einen Spruch drücken kann und dann irgendwie eine Antwort bekommt, sich das dann hochschaukelt. Es ist schon sehr, sehr kühl und professionell, aber durch die Faktoren, die ich jetzt davor gesagt habe, hast du natürlich schon einen Einfluss darauf und du merkst jede kleine Bewegung eigentlich vom Gegner. Habe ich heute auch wieder im Training gemerkt. Ich habe meinen Gegenüber zu einem Ball nicht voll gelaufen und ich habe das direkt so ein kleines Warnsignal angegangen, ach, hat der vielleicht was. So, also obwohl er nur einen Meter abstoppt, merkst du direkt durch die Erfahrung, die du über die Jahre gemacht hast, dass diese Bewegung irgendwas Komisches hatte und du nimmst direkt wahr, oh, vielleicht ist er angeschlagen, hat er sich leicht gezerrt, in welche Ecke bewegt er sich nicht so gut, drückt er sich beim Aufschlag nicht mehr so ab. Und dann natürlich zwischen den Punkten, wenn der Gegner lamentiert, rumschreit, Bälle wegschießt, merkst du natürlich, dass er ja irgendwo angespannt ist und du kannst schon den Druck dann auch auf dein Gegenüber irgendwie erhöhen und es ein bisschen unangenehm machen, indem du Bälle anzweifelst, mit dem Schiedsrichter diskutierst, dem anderen irgendwie vorwirfst, lässt sich zu viel Zeit und so. Das ist halt so indirekter Trash-Talk. Natürlich kommt das auch bei dem Gegenüber an. Das gibt's schon, aber grundsätzlich finde ich, dass Tennis da relativ so separiert abläuft. Nichtsdestotrotz merkt man halt, man registriert sehr, sehr viel und sehr, sehr feinfühlig, glaube ich, was auf der anderen Seite abgeht. Zumindest ist es bei mir so. Wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich auch nicht so, nicht bei allen so sehr wie bei mir, glaube ich.
Du hast vorhin gerade Roger Federer so ein bisschen, Anführungsstrichen, als Vorbild sozusagen von der Attitude her angesprochen. Ich habe letztens ein kurzes Video von ihm gesehen, als er eine Rede an der Uni gehalten hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche, aber es war so nur so ein 2-Minuten-Ausschnitt. Und da hat er unter anderem darüber gesprochen, wie er mit ja der Fehlerquote im Tennis letztendlich umgeht, beziehungsweise er halt gesagt hat, er hat so und so viel 1000 Punkte in seiner ganzen Karriere gespielt. Ich weiß gerade die genaue Zahl nicht auswendig, aber auf jeden Fall hat er irgendwann dann mal analysieren lassen, wie viele von diesen Punkten er wirklich gewonnen hat. Und trotz seiner ganzen Erfolge, Grand-Slam-Siege und alles, was er gesammelt hat über die Jahre, hat er letztendlich nur 54% dieser Punkte gewonnen, die er jemals gespielt hat. Das heißt, natürlich unglaublich hohe Quote an verlorenen Bällen, an Fehlern. Wie gehst du mit dieser Fehlersportart Tennis so für dich um?
Ja, das ist ja eh das Verrückte im Tennis. Ich glaube, wenn du 50% deiner Matches gewinnst, auf einem bestimmten Niveau, kannst du ein Top-50-Spieler sein. Ja, die haben mal eine Saison, glaube ich, genommen von einem Top-50 oder sogar Top-30-Spieler. Und da haben auch die Leute gefragt, was glaubt ihr, wie viel Matches, wie viel Prozent seiner Matches hat er gewonnen? Und es waren 50%. Liegt natürlich auch an der Punkteverteilung im Tennis, dass wenn du weit in einem Turnier kommst, bekommst du deutlich mehr Punkte, als wenn du jetzt 10-mal eine Runde gewinnst. So, deswegen kommt es schon drauf an, welche Matches du gewinnst und so, um auf dein Beispiel zurückzukommen, geht es natürlich auch darum, welche Punkte du gewinnst. Jeder Punkt zählt gleich viel, aber man kann schon sagen, dass Punkte eine unterschiedliche Wertigkeit haben. Wenn du einen Breakball machst, hat der eine andere Wertigkeit, als wenn du 5-0 führst und der andere hat 0-15 oder so. Aber sich dessen erstmal bewusst zu sein, ist, glaube ich, erstmal schon mal eine sehr, sehr gute Erkenntnis, wie überhaupt statistisch die Gewinnwahrscheinlichkeiten im Tennis sind. Also befasse dich mit deiner Sportart und analysiere, wie es ist und ziehe auch den Rückschluss. Okay, mein Anspruch, dass ich gegen einen schlechter gerankten Spieler 8 von 10 Punkten gewinnen sollte, sonst habe ich einen Hals und bin frustriert, ist vielleicht nicht ganz der richtige Ansatz. Deswegen, beim Tennis brauchst du eine extrem hohe Akzeptanz und das bezieht sich nicht nur auf die Punkte, sondern auch auf gesamte Matches. Du musst oft akzeptieren, dass der Gegner, auch wenn du nicht viel falsch gemacht hast oder auch gut gespielt hast, dass der Gegner besser war. Weil egal, wie gut du bist, du wirst nicht eine unglaublich hohe Anzahl an Punkten und Matches gewinnen. Und bei den meisten Spielern ist eine positive Saison, wenn sie vielleicht 10 Matches mehr gewonnen haben, als sie verloren haben. Das heißt, du verlierst jede Woche, vielleicht in einer guten Saison, außer 2-3 Mal. 2-3 Mal gewinnst du das Turnier. Sonst reißt du jedes Mal mit einer Niederlage ab. Und natürlich fühlen sich diese Niederlagen auch immer unterschiedlich an. Manchmal fühlt sich eine Halbfinalniederlage sehr, sehr gut an, weil man zufrieden war mit dem Gesamtergebnis. Manchmal fühlt sich eine Erstrundenniederlage auch ganz gut an, weil man vielleicht gegen einen extrem hochgerankten Spieler ein super Match gespielt hat. Deswegen ist es immer eine Frage von Anspruchshaltung, Erwartung, persönlicher Leistung und auch Leistung des Gegners. Und das zu akzeptieren, dass der Gegner halt, wie man so schön sagt, ein Wörtchen mitzureden hat im Tennis und es jetzt vielleicht nicht so ist wie beim Dart, wo du erstmal keinen direkten Gegner-Einfluss hast. Da gehört schon viel zu und da gehört es zu, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit seinem Ego auseinanderzusetzen, Akzeptanz mitzubringen, Respekt mitzubringen dem Gegner gegenüber. Weil all das sind Faktoren, die dann auf die Nachbesprechung oder Nachbereitung von so einem Match natürlich extrem Einfluss haben. Je reiner ich mit mir selbst bin und dann auch mit meiner Leistung, desto leichter fällt es mir, auch die Leistung des Gegners und dann auch das Resultat zu akzeptieren. Je emotionaler und versteifter man an die Sache rangeht, desto weniger sinnvolle Rückschlüsse, glaube ich, lässt sich dann in so einer Analyse dann treffen. Also ja, ich glaube, dass ich da auch nicht der Schlechteste bin in dieser Selbstreflexion und auch Analyse von Matches, weil manchmal ist auch die Spielersicht eine ganz andere als die des Trainers. Aber ich glaube, dass ich das irgendwie so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Und deswegen sind das alles Faktoren, die da halt mit reinspielen und diese Anspruchshaltung und dieses Verständnis, wie Tennis funktioniert, dass selbst der beste Spieler Roger Federer nur ja eine extrem kleine Nummer größer als 50% seiner Punkte auf die Karriere gesehen gewonnen hat. Das ist einfach eine Zahl zum Nachdenken.
Gut. Wenn du für dich da mal deine Entwicklung sozusagen siehst, hast du das Gefühl, dass diese Selbstreflexion, von der du gerade gesprochen hast, die dir ein Stück weit quasi vielleicht in die Wiege gelegt wurde, an der einen oder anderen Stelle auch ein Hindernis ist, weil du vielleicht dazu tendierst, die Dinge zu sehr zu zerdenken? Also warum ich frage, ist einfach so, weil man es natürlich schon so anhand deiner Antworten merkt, dass du super selbstreflektiert bist und da einfach schon ganz, ganz viel, viel Klarheit über viele Situationen hast. Und ich kenne das von mir und ich tendiere mittlerweile nicht mehr so oft, aber ich tendiere schon eher dazu, die Dinge zu zerdenken, weil ich diese Selbstreflexion habe oder das in den letzten Jahren so stark aufgebaut habe. Hast du bei dir was Ähnliches gemerkt oder ist es auf einem Level, wo du merkst, hey, du profitierst konstant davon?
Ich glaube, wenn ich konstant davon profitieren würde, würde ich Top 10 der Welt sein. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das weniger Nachdenken auf jeden Fall helfen kann, bis zu einem gewissen Grad, weil letztendlich bleibt Tennis halt ein Spiel, wo viele Entscheidungen irgendwie nach Gefühl, nach Intuition in Sekundenbruchteilen getroffen werden und wenn man da alles überdenkt, würde das auch viel zu lange dauern. Ich befasse mich natürlich mit dem Thema, aber bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich eigentlich lerne, dass das eine unglaubliche Stärke ist, dass ich ein taktisches Verständnis habe und ich auch lerne, mehr auf mein Gefühl zu hören und dem zu vertrauen. Weil diese Spielintelligenz, die habe ich einfach, glaube ich, in den letzten Jahren gemerkt, aber kein Vertrauen dazu gehabt. Ich habe gedacht, okay, warum kommen jetzt die Gedanken, warum das, die Option noch? Im Endeffekt kann Tennis sehr, sehr einfach sein. Aber trotzdem, wenn man sich über seine Fähigkeiten bewusst ist und weiß, wie man sie vielleicht einsetzen kann und dann Vertrauen vor allen Dingen dazu hat und weiß oder merkt, wie positiv das Ganze sein kann, kann das schon irgendwie so ein Stups in die richtige Richtung geben. Und das, so ist mein Gefühl, merke ich jetzt gerade, dass ich meinen Werkzeugkoffer, den ich halt dabei habe, dass ich den halt auch mit Vertrauen einsetzen kann und sollte. Und wenn bestimmte Gedankengänge kommen und ich Sachen irgendwie im Spiel analysiere, dann auch darauf vertrauen, dass meine Intuition quasi, die man sich über 15 oder 20 Jahre jeden Tag stündliches Training angeeignet hat, der halt mehr zu vertrauen und da nicht im Match das irgendwie versuchen, tot zu analysieren, sondern dann halt eher vertrauen, auf das, was man dann bekommt, quasi von seinem Körper, als Signal. Ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert so, aber ich glaube, im Grunde habe ich es ganz, ganz gut angerissen, was ich damit sagen will.
Absolut. Jetzt ist es ja aktuell sozusagen, wie du gerade selbst schon gesagt hast, nicht so, dass du zu den beispielsweise Top 10 der Welt gehörst. Du spielst gerade das Challenger-Turnier in Glasgow, was wir anfangs angesprochen haben. Wie schwer, sag ich mal, ist es auch über die Jahre hinweg konstant so auf diesem Level abseits der Weltspitze dich wirklich konstant auch weiterzuentwickeln in der Sportart, die natürlich auch irgendwie extrem viele Ressourcen braucht, um Reisen zu Turnieren zu organisieren, komplettes Team zu beschäftigen, was dich supportet oder was dich konstant besser macht. Das heißt, wie schwer ist es so, da einfach auch wirklich konstant weiter nach oben zu kommen?
Ja, du sprichst es an. Also die absoluten Topspieler haben natürlich finanziell Möglichkeiten, sich ein Team von einem Tennistrainer über ein Physio, über Ärzte mittlerweile zusammenzubauen und alle möglichen Tools, die es heutzutage auf dem Markt gibt, irgendwie nach Lust und Laune sich zu beschaffen und zu nutzen. Besten Trainingsmöglichkeiten immer so zu gestalten, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wie es geht. Aber ich glaube, dass sich der Tennissport in den letzten 10 Jahren so entwickelt hat, dass auch eine größere Basis von nicht mehr nur 50 oder 100 Spielern, sondern eher 300, 400 Spielern sich so ein Setup bauen können, dass man, glaube ich, einen Großteil seines Potenzials ausschöpfen kann. Mir ist jetzt so eine Zahl von 90%, vielleicht, ja, 90% würde ich sagen, mit Sicherheit ausschöpfen kann, weil es gibt genug gute Trainingsstätten, Akademien und inzwischen auch Physios und so überall, die man dann immer stationär nutzen kann und nach Möglichkeit dann halt auch mal über ein paar Wochen im Jahr mitnehmen kann. Da wurden die Strukturen halt im Tennis schon so geschaffen, dass das, glaube ich, für eine breite Masse möglich ist. Natürlich, wenn man dann halt zur absoluten Weltspitze gehört, kann man hier und da nochmal die letzten Prozent durch eine absolut individuell abgestimmte, so ein Surrounding rausholen, glaube ich. Aber sonst denke ich, dass für sehr, sehr viele Spieler es möglich ist, sehr nah am Optimum zu arbeiten, auch wenn sie keinen Trainer oder Betreuerstab das ganze Jahr dabei haben.
Mhm. Genau. Kann das. Wie sieht da aktuell dein Setup aus? Wie du arbeitest du aktuell?
Also ich habe meine Homebase in Oberhaching in der Nähe von München. Da habe ich mein Trainingszentrum, für mich das größte und beste in Deutschland, mit Ärzten und Physios direkt im Haus. Und habe dort meinen Tennistrainer, habe dort Trainingspartner, Plätze auf allen Belägen, die man sich vorstellen kann, außer Rasen. Ja, eigentlich perfekte Bedingungen, wenn ich zwischen den Turnieren dort bin, zur Vorbereitung und auf Turnieren ist es inzwischen auch so, dass die Turniere so gut organisiert sind, dass es eigentlich an nichts mangelt. Das fängt von dem Hotel, der Unterkunft, die übernommen wird, an. Es geht dann über die Trainingsbälle, Trainingsplätze, Matchplätze weiter. Es hat sich einfach extrem professionalisiert und ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird es auch eher in diese Richtung weitergehen. So ist zumindest die Entwicklung der letzten 2-3 Jahre auch zu deuten.
Wie viel Zeit verbringst du dann aktiv wirklich auch in Oberhaching und wie viel Zeit bist du in so einem Jahr on the road?
Ich würde jetzt mal Pi mal Daumen schätzen, dass ich 10 Tage im Monat zu Hause bin, beziehungsweise dann auch im Trainingszentrum bin und dann eigentlich 2/3 des Jahres unterwegs auf Turnieren oder zwischen Turnieren, weil ich nicht jedes Mal wieder zurückkomme für einen Tag oder so. Deswegen schon sehr viel unterwegs, aber das ist dann auch nicht immer weg von zu Hause oder irgendwie auf Arbeit und wenn ich zu Hause bin, habe ich Freizeit oder so, sondern es ist so mein Leben und für mich gibt es keinen Montag, für mich gibt es keinen Sonntag. Und es gibt vielleicht mal intensive Trainingstage und Trainingstage, wo ich weniger mache, aber keine Ahnung, selbst im Urlaub mache ich meinen Sport, weil jeder Tag folgt dem nächsten und das ist einfach das, was ich mit Leidenschaft mache. Und klar muss ich auch irgendwann mal abschalten vom Tennis jetzt speziell, aber immer wenn ich unterwegs bin, genieße ich auch sehr, sehr viele Sachen drumherum. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich war jetzt wieder 5 Tage für Tennis unterwegs, sondern keine Ahnung, ich bin geflogen, habe eine neue Stadt gesehen, im besten Fall zumindest mal einen Tag, habe dort wieder neue Leute gesehen oder Leute, die ich schon kenne, wieder gesehen, habe mit denen Zeit verbracht. Genau, also deswegen ist es für mich aktuell auch keine Belastung. Man macht es einfach unglaublich gerne.
Du hast vorhin jetzt gerade so dieses natürlich Gesamtsetup angesprochen, wo es absolut natürlich einen Unterschied gibt zwischen, da gehen wir mal den Top 50, vielleicht in der Weltrangliste, vielleicht sogar Top 100 und denen, die dahinter kommen. Würdest du sagen, es gibt abseits der sozusagen finanziellen Ressourcen und dem Support-System außenrum noch andere signifikante Punkte, die dir über die Jahre hinweg aufgefallen sind, die einen ja, Top 100-Spieler von all den anderen unterscheiden?
Du meinst in Bezug aufs Betreuerteam?
Nee, so auf das Gesamtsystem. Also letztendlich, klar, das Betreuerteam, es mag vielleicht ein anderes sein, mag professioneller sein, individueller, aber würdest du sagen, dass es auf, ja, auch vielleicht persönlicher Ebene, auf Ebene der eigenen Einstellung, der eigenen Art und Weise mit bestimmten Situationen umzugehen, Unterschiede gibt, wo du gemerkt hast, okay, das machen die Top-Spieler einfach anders?
Ich glaube, da würde ich vielen, vielen Unrecht tun, wenn ich jetzt nur sage, okay, die Top-100-Spieler machen das und das besser, weil das Ranking ist halt auch so fließend. Es ist oft so, dass mal jemand von 300 auf 150 auf 80 kommt, dann wieder runtergeht auf 200. Top 30 Spieler fällt auf 150. So, wann setzt man den Marker, um diesen Spieler zu bewerten? Natürlich ist so, dass je höher das Level ist, je höher das Ranking ist, die Spieler in den Matches meist einfach solider spielen, bessere Lösungen finden, ihr Level konstant oben zu halten, weniger Schwankungen haben. Ich denke, das kann man auf fast jede Sportart mal runterbrechen oder grundsätzlich vergleichen. Aber dass es jetzt von der Persönlichkeit oder bestimmten Charakterzügen oder der Einstellung große Unterschiede zwischen Top 20 und 350 gibt, würde ich jetzt erstmal nicht sagen, weil dafür ist irgendwie dieser Sport schon zu global, zu ausprofessionalisiert. Alle haben ungefähr die gleichen Ressourcen und mit ungefähr meine ich halt dann diese Unterschiede, wenn es dann wirklich in den Spitzenbereich geht, von den Möglichkeiten her. Das Wissen über Trainingslehre ist auch schon so verbreitet, eigentlich fast auf jedem Kontinent, natürlich jetzt so Afrika und so, ist da natürlich noch nicht so weit. Aber in den Ländern, wo Spitzensport oder Tennis vor allem so professionell geworden ist und wo so viel Geld da noch drin steckt, haben fast alle die gleichen Möglichkeiten und deswegen sind die Spieler auch, sag ich mal, fast gleich.
Ist das ein Faktor, den du dann von einem Spiel auch komplett ausblendest? Also im Sinne dessen, dass du dann im besten Fall, ja, ich weiß, lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, aber nicht zu viele Gedanken daran verschenkst, okay, wo steht der gerade im Weltranglisten-Ranking, um dich da nicht unnötig auch drin zu verlieren in irgendwelchen Vergleichen, die in dem Moment vielleicht auch gar nicht relevant sind?
Ja, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, aber auch gleichzeitig eine der schwierigsten Sachen im Tennis, die man kaum vermeiden kann, den Gegner aufgrund seiner Ranglistenposition einzustufen. und dann irgendwie ein bestimmtes Spielniveau zu erwarten und seine Anpassung, seine Ansprüche dann auch daraufhin anzupassen, seine Erwartungshaltung. Ich glaube, würden mir viele zustimmen, wenn ich sage, je besser man sich davon lösen kann, desto leichter fällt es einem, gut zu spielen. Aber es ist einfach unglaublich schwierig, weil im Endeffekt nimmst du ja wahr, wer dir gegenübersteht, und unterbewusst, ja, nimmst du irgendwie so eine Abkürzung, um den Spieler halt irgendwie erstmal einzuordnen. Weil es ist ja ein Unterschied, kannst dir auch nicht einreden, ob du gegen Roger Federer spielst oder gegen die Nummer 800, die du vielleicht nicht kennst. Und da halt dann Wege zu finden, nicht nur das wenig an sich ranzulassen, sondern auch halt im Match, wenn vielleicht die Ranglistenposition oder die Erwartung von dir, des Gegners, nicht übereinstimmen. Und das wird ja meistens zum Problem, wenn er besser spielt als erwartet. Damit dann umzugehen, das ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr fordernd. Aber ganz entziehen kann man sich von dieser Ersteinschätzung nie. Aber je besser man das schafft, desto hilfreicher ist es definitiv für deine Wahrnehmung auf dem Platz und auch für deine Herangehensweise. Aber sehr, sehr schwierig.
Wir haben eingangs gesagt, dass du dir quasi hier direkt am Tag vor deinem Auftaktmatch in Glasgow noch die Zeit für das Interview genommen hast. Wenn wir jetzt gleich hier rausgehen, es ist bei mir 20.27 Uhr. Was machst du heute Abend oder morgen früh noch, um top vorbereitet ins Match zu gehen?
Also bei mir ist es zu meiner Verteidigung erstmal noch eine Stunde früher. Nur eine Stunde Zeitverschiebung hier. Ich werde nur noch eine Kleinigkeit essen. Ansonsten habe ich zu dann doch dieser halb acht späten Stunde schon alle meine To-Dos erledigt. Wie gesagt, eingangs, ich habe trainiert, ich habe mich vorbereitet, ich habe meinen Gegner mir angeschaut. Ich fühle mich gut, bin vorbereitet. Und deswegen werde ich mich für die restlichen Stunden noch ein bisschen entspannen, am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen Serie gucken und dann, wenn es Richtung Schlafen gehen geht, dann nochmal ein bisschen lesen, um mich ein bisschen mehr runterzufahren. Und dann geht's morgen früh erst wieder in die Vorbereitung, aber auch erst 3 Stunden vor dem Match. Das schaffe ich schon ganz gut, bis dahin eigentlich auch dann das Ganze für einen gewissen Zeitabschnitt, so intensiv ich mich jetzt auch damit beschäftigt habe, dann auch ad acta zu legen oder beiseite zu legen, weil das ist natürlich auch wichtig, dass du deine Ruhephasen hast. Bringt jetzt nichts, vom Gegner alle Matches bis 4 Uhr nachts anzuschauen und morgen mit solchen Augen da zu stehen. Deswegen, wie immer, die Mischung macht's. Immer gut vorbereitet sein, sein Bestes geben, aber auch seine Ruhezeiten und auch was für die Seele tun, sage ich mal, und nicht übertreiben in beide Richtungen.
Ja, cool. Alright, Daniel, dann will ich dir gar nicht mehr zu viel Zeit klauen, in Anführungszeichen, von deinem wertvollen Abend hier, um dich dann auch gut vorbereiten zu können. Ich habe noch eine letzte Frage für dich und die kommt hier im Podcast immer nicht von mir, sondern vom vorigen Podcast-Gast. Das heißt, ich habe keinerlei Einfluss auf die Frage. Heute ist die Frage tatsächlich etwas tiefgründiger. Bin gespannt, was du darauf sagst, denn der letzte Podcast-Gast wollte von dir gern wissen, was ist der Sinn deines Lebens?
Der Sinn meines Lebens. Also da müssen wir nochmal eine neue Folge zu machen, erstmal. Nee, aber ich versuche das, wo ich öfters darauf angesprochen werde, warum hast du schon wieder so gute Laune, warum bist du so gut drauf? Da denke ich mir irgendwie oft, es gibt keinen Grund, nicht gut drauf zu sein. Und irgendwie natürlich nach dem Glück zu streben, aber halt auch diesen ganzen Prozess, alles, was ich mache, jeden Tag, ob das Tennis ist, ob das Freunde sind, ob das Familie ist, alles bewusst wahrzunehmen, zu genießen und dass ich einfach einen guten State of Mind habe und an jedem Tag, egal ob dann die Sachen, bei denen ich mir Mühe gebe, ob die dann erfolgreich sind oder nicht erfolgreich, dass ich immer auch im Rückblick stolz auf mich sein kann, wie ich Situationen gemeistert habe, wie ich mit Situationen umgegangen bin, dass ich mir später dahingehend nichts vorwerfen möchte, dass ich meinen Werten treu bleibe und dafür auch von meinen Freunden und von meinem Umfeld so wahrgenommen und so geschätzt werde und so quasi auch ja in Erinnerung bleibe. Und ja, diese Einstellung hilft mir extrem dabei, täglich mit neuer Energie und Freude die Tage anzugehen, und das möchte ich auf keinen Fall verlieren. Und das versuche ich, dass das mein Sinn des Lebens ist. Ja.
Right. Danke dir dafür. Und ja, danke dir natürlich auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast für all deine Insights, für diejenigen, die deinen Werdegang natürlich auch noch ein bisschen weiter verfolgen wollen. Wir packen auf jeden Fall natürlich auch deinen Instagram-Channel in die Shownotes. Gerne natürlich auch euren Podcast. Kann auch jeder natürlich super gerne mal reinhören. Dann bist du ja auch öfter live dabei oder konstant live dabei. Und dann, ja, danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit, fürs Teilen der ganzen Tipps, Einblicke und ein bisschen auch in deine Gedankenwelt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg für dein Match morgen.
Vielen Dank, hat mich wirklich gefreut, hier zu sein, hat mir extrem viel Spaß gemacht und ja, vielleicht irgendwann mal zur zweiten Folge dann. Vielen Dank auf jeden Fall, auch an alle fürs Zuhören.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast gefeierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und so eine Bewertung da lässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.